Willkommen beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ihr Blick hinter die Kulissen der rechtlichen Betreuung. Von und mit Roy Lippott. Es ist der 15.10.2025. Schön, dass du auch diese Woche wieder beim Betreut Podcast einschaltest. Wir haben heute das Thema Interessenskonflikt uns rausgesucht, oder das habe ich mir rausgesucht. Was war der Grund? Wir haben im letzten Startrampentermin über höchstpersönliche Angelegenheiten bzw. Dinge, die nicht vertreten werden kann durch den Betreuer, unterhalten. Also die Frage, die dahinter stand, war, ist die Abgabe eines Führerscheins bzw. die Erklärung, dass die Aufgabe des Führerscheins, ist das eine höchstpersönliche Angelegenheit? Aus meiner Sicht ganz klares Nein, gehört aus meiner Sicht nicht dazu. Aber im Rahmen dessen hat sich für mich so ein bisschen die Frage gestellt, naja, was darf denn der Betreuer, beziehungsweise wann ist der denn daran gehindert? Und über diesen Weg bin ich auf den 1824 gekommen und dachte mir, das ist vielleicht ganz spannend, wenn wir uns den mal ein wenig angucken. Da es wenig von euch gibt, bis auf die an der Küste vermutlich, die Schiffe verkaufen, habe ich den Absatz 2 einfach, die Nummer 2 einmal rausgenommen. Wir unterhalten uns also heute über 1824 Absatz 1, Nummer 1 und Nummer 3 BGB, wer jetzt mitlesen möchte. Alles ein wenig skriptisch, kommen wir aber dazu, was da drin steht. Diese Norm ist enorm wichtig, denn sie regelt einfach die Vertretungsrechte bzw. die Hindernisse einer Vertretung im familiären Bereich. Die Folge soll halt darüber aufklären, wann gibt es diese Interessenskonflikte überhaupt, was hat es mit dem Nummer 3, also mit den Rechtsstreitigkeiten auf sich und ja, typische Konfliktfälle werden wir uns anschauen, die es in diesem Bereich gibt. Vielleicht sagt ihr jetzt im ersten Moment, naja, aber da fällt mir gar nichts ein, es kann gar keinen Konflikt geben. Aber wenn wir fertig sind, werdet ihr sehen, dass es schon den ein oder anderen möglichen Fall gibt, wo auch bei euch vielleicht ein Ergänzungsbetreuer, und soweit spoilere ich schon, das ist nämlich die Möglichkeit, dann diese Sache zu umgehen, eingesetzt werden müsste. Aber fangen wir an. 1824 Absatz 1 Nummer 1 sagt, dass der Betreute nicht vertreten werden kann durch den Betreuer bei einem Rechtsgeschäft zwischen seinem Ehegatten oder einem seiner Verwandten in gerader Linie einerseits und dem Betreuten andererseits. Das heißt, es geht jetzt hier um den Ehegatten des Betreuers, nicht der Betreuten oder so. Was heißt das nun konkret? Also, in dem Moment, wo auf der anderen Seite ein Ehepartner oder ein naher Angehöriger steht, kommt es für den Betreuer einfach zu Interessenskonflikten bei der Durchsetzung von Ansprüchen. Das heißt, es darf auf der Gegenseite diese Person nicht stehen. Ansonsten sind die Maßnahmen nicht wirksam, beziehungsweise die Verträge nicht wirksam. Dann besteht ein Vertretungsverbot an der Stelle. Die einzige Ausnahme von diesem Fall ist jedoch, dass eine bereits bestehende Verpflichtung erfüllt wird. Auch dann kann es die Möglichkeit geben, dass der Betreuer trotzdem handeln kann für den Betreuten. Klingt jetzt alles sehr abstrakt, gucken wir es uns im Detail mal an. Also ich habe so ein paar typische Interessenskonfliktsituationen mir mal rausgesucht, die ich jetzt mit euch durchgehen will. Der erste Schwerpunkt, den wir hier setzen müssen, sind Mietverhältnisse. Es ist gut möglich, dass du vielleicht als Betreuer tätig bist und dein Partner oder auch dein Ehegatte, in dem Fall der Ehegatte, dann ein Haus besitzt, ein Mietshaus, in dem natürlich dann auch Menschen leben können. Und deine Betreuten vielleicht auch gerade auf der Suche sind nach einer Wohnung. Und dann kann es dazu kommen, dass der Betreute halt in diese Wohnung einziehen soll, die dann ja entweder der Ehefrau, dem Ehemann oder auch dem Sohn gehört. Klingt auf den ersten Blick vernünftig, ist aber rechtlich für dich echt eine ganz schön heiße Nummer, weil du stehst quasi als Betreuer dann auf beiden Seiten. Also du vertrittst den Betreuten, aber profitierst natürlich auch wirtschaftlich davon, dass die Miete eingezahlt wird. Da sagt 1824, so eine Verträge dürfen von deiner Seite nicht geschlossen werden als Betreuer mit den entsprechenden Angehörigen. Nun gibt es ja die Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, dann nutzen wir einfach eine juristische Person, um das Ganze zu umgehen. Hier muss man jetzt schauen, also das ist natürlich der Rechtsprechung jetzt auch aufgefallen, dass es diese Option gibt. Dementsprechend muss man da unterscheiden. Gibt es also bei der juristischen Person eine GmbH, UG, je nachdem, was man da nimmt, ist der Gesellschafter, also der Ehepartner, beherrschend in dieser Gesellschaft, dann zählt genau das der 1824, wie wir ihn gerade besprochen haben. Also dann kann man sich quasi nicht hinter dieser juristischen Person verstecken. Bei Minderheitseignern, das heißt, also wenn nur 10% man beteiligt ist, dann muss gesagt werden, dass der 1824 nicht direkt trifft. Allerdings analog 181 Satz 2 BGB wird hier gesagt, dass ein Ergänzungsbetreuer doch einzurichten ist oder eine Ergänzungsbetreuung einzurichten ist, also ein Ergänzungsbetreuer zu bestellen ist. Wenn man sagt, okay, die familiäre Nähe, das kann schon Misstrauen wecken und der Anschein der Befangenheit scheint hier gegeben zu sein. Das heißt, hier muss das Gericht besonders hingucken. Aus meiner Sicht ist es auch eine Aufgabe deinerseits, das darauf hinzuweisen. Das war jetzt die Gesellschafterform. Es gibt dennoch die Variante, dass natürlich der Ehegatte Geschäftsführer ist der Gesellschaft. In dem Fall hat die Person ja nur die Geschäftsführung, das heißt, sie führt die Geschäfte, aber ist quasi nicht als Eigentümerin, also tritt sie nicht auf. Also das heißt, geht man davon aus, dass der Pflegedienst jemand anders gehört, aber der Eigentümer, aber der Ehegatte, so ist es richtig, handelt in dem Fall. Dann könnte man ja sagen, naja, es trifft ja die hinterliegende, das hinterliegende Unternehmen. Aber dem wird nicht gefolgt, beziehungsweise sagt man, dass ja durch die Geschäftsführung eine tatsächliche Einflussmöglichkeit besteht und hier dann entsprechend ein richterlicher Hinweis beziehungsweise eine Ergänzungsbetreuung zur Wahrung der Neutralität auch einzurichten ist. Das bedeutet also, man kann das Ganze nicht so umgehen, indem man einfach sagt, okay, wir bestellen jemand anderen. Genau, also die Ausführungen, die ich jetzt gemacht habe, gelten natürlich auch für alle anderen Bereiche, die ich jetzt gleich noch nenne. Aber ich wollte es jetzt direkt beim Mietverhältnis machen, weil meistens ja doch Unternehmen dahinter stecken und keine Einzelpersonen, die in der Vermietung dann tätig sind. Meistens ist es halt organisiert in ein Firmenkonstrukt. Das Zweite, und das ist auch nicht ganz so selten, ist natürlich, dass Pflege- oder Dienstleistungsverträge geschlossen werden müssen. Also Betreuerin ist Ehefrau und der Ehemann betreibt einen Pflegedienst und nun soll dieser Pflegedienst den Betreuten versorgen oder bereits Leistungen abgerechnet werden für den Betreuten. Also hier muss man auch sagen, besteht eine klare Verbindung zwischen der Betreuerin und dem Vertragspartner. Ja, also es ist nicht so, dass der Ehemann jetzt irgendein Dritter ist, sondern es ist halt der Ehegatte der Betreuerin und das löst dann halt dieses Vertretungsgebot aus. Was bedeutet das? Also es ist dem Betreuer nicht gestattet, einen Pflegevertrag zu unterschreiben. Pflegesatzänderungen dürfen nicht verhandelt werden und er darf auch keine Rechnung oder sie darf keine Rechnungen des Ehemanns prüfen oder freigeben, ja, weil sonst hier nämlich diese Interessen vermischt werden würden. Jetzt könnte natürlich der ein oder andere auch drauf kommen und sagen, ja, aber du hast doch vorhin gesagt oder ich habe doch zugehört, der 1824, der sagt ja, dass, beziehungsweise ist es halt auch als Norm, dass die Ausnahme des 1824 gilt, wenn es sich um die Erfüllung von Verbindlichkeiten handelt. Ja? Also 1824 gibt diese Möglichkeit zu sagen, wenn das quasi vorher schon bestand, dann kann ich jetzt ja die Leistung erfüllen. Jetzt könnte man findig sein und sagen, naja, dann gehen wir davon aus, es ist ja ein Dauerschuldverhältnis, so ein Pflegevertrag. Also der Pflegevertrag wurde geschlossen, ich bin jetzt Betreuer geworden und mir bleibt jetzt gar nichts anderes übrig, als diesen Vertrag weiterhin zu erfüllen. Ja, dass du denn quasi sagst, ich bezahle ja quasi nur die Rechnungen und darüber hinaus mache ich ja nichts, sondern es kommt jeden Monat die Rechnung und die bezahle ich dann auch, damit dann quasi die Person im Unternehmen des Partners dann drin bleibt. Und da muss man ganz klar sagen, diese Norm der Verbindlichkeit, und daran lässt sich das, glaube ich, am besten erkennen, es ist wirklich die Rechnung, die da sind. Ja, also die Rechnungen, die da sind, die können geprüft werden zum Zeitpunkt dann der Betreuerbestellung. Ansonsten jede neue Leistung, also in dem Fall, wenn dann ein neuer Monat beginnt, beginnt auch ein neuer Leistungsanspruch, der entsteht und der dann neu in einer neuen Rechnung mündet. Genau, und diese neue Rechnung ist ja für eine Leistung, die erbracht wurde, also die begann ja mit dem Zeitpunkt nach der Rechnungsstellung. Das heißt, in dem Zeitpunkt, wo du schon Betreuer warst. Und in dem Fall würde dann die Prüfung dieser Rechnung in den Aufgabenkreis eines Ergänzungsbetreuers fallen. Ja, dass du dann nicht sagen kannst, ja, jeden Monat wird ja das alte Dauerschuldverhältnis erfüllt. Nein, es wird jeden Monat ein neuer Anspruch generiert, der dann auch durch den Betreuer abzugelten ist und der natürlich auch geändert werden kann und der auch immer neu zu überprüfen ist. Und aus diesem Grund greift auch hier 1824 ein Vertretungsverbot. Auch wenn du sagen würdest, naja, es ist doch halt ein altes Verhältnis von vor der Zeit. Funktioniert nicht diese Lösung. Bedeutet, hatte ich schon gesagt, Ergänzungsbetreuer, der die Rechnungen dann prüft, der muss auch die Zahlung freigeben und ja, bei Bedarf muss auch denn das oder kann er denn das Vertragsverhältnis beenden beziehungsweise auch fortsetzen lassen. Damit sind dann auch die Rechte des Betreuten dann auch gegen die Person, die dann pflegt, wo es dann natürlich auch zu Ersatzansprüchen kommen kann, gewahrt. Und das ist auch schon der dritte Punkt, der öfter mal eine Rolle spielen kann. Das ist halt so, dass wenn es Schadensersatzansprüche gegen Angehörige des Betreuers gibt, aus welchen Gründen die auch immer sind, dann ist das natürlich auch schlecht möglich, dass dann dies der Betreuer selber macht. Das heißt, wenn er im Prinzip seine Frau verklagen müsste, weil ja die Betreuerin zum Beispiel oder der Sohn mit dem Auto des Betreuten einen Unfall verursacht oder beim Aufräumen die Tochter des Betreuers die Wohnung des Betreuten beschädigt. Also in diesen Fällen muss man dann halt schauen, wie man diese Sachen dann mit einem Ergänzungsbetreuer geregelt bekommt. Wenn man sich die Fälle anguckt, ist das natürlich ein relevanter Fall, vor allem im Rahmen der ehrenamtlichen Betreuung. Das heißt, wenn man in einem familiären Umfeld das Ganze löst, also da geht es auch um Schenkungen, hat es eine größere Bewertung, also auch was die Schadensersatz- und Haftungsfälle angeht. Aber die können natürlich auch auftreten, wenn man dann zusammenarbeitet. Angenommen, man geht in eine Wohnung, also meistens gibt es ja auch Familienunternehmen, dass der Vater mit dem Sohn oder die Tochter dann mit der Mutter oder dem Vater dann diese Betreuungskanzleien führen. Und wenn man dann reingeht und dann zu zweit und der eine macht dann einen Fehler, obwohl er nicht der Betreuer ist und es könnte einen Anspruch dann gegen den anderen geben, dann ist der halt durch einen Dritten dann geltend zu machen. Das ist im Prinzip die Norm des Absatz 1. Der Absatz 3, und das vielleicht an dieser Stelle schon gesagt, ist das Ganze in Form der Rechtsdurchsetzung, das heißt der Klage. Wenn ich halt versuche, das vor Gericht geltend zu machen, dann bin ich genauso präkludiert, also ich bin dann davon ausgenommen, dass ich das nicht selber dann geltend machen darf, gegen meine Bekanntschaft oder beziehungsweise meine Verwandtschaft. So ist es ja genauer. Was sollte aus der heutigen Folge hängen geblieben sein? In erster Linie, wenn Verwandtschaft mit im Spiel ist, schauen, inwieweit kann ich dann handeln oder inwieweit muss jemand anders handeln. Deswegen immer prüfen, also Verträge, Zahlungen oder Genehmigungen, die familiäre Bezüge haben, nicht selber vornehmen, wenn sie in diesem Rahmen, was ich gesagt habe, familiäre ersten Grades beziehungsweise dann auch des Ehegatten, damit du dann einfach da dann rechtssicher auch handelst. Zum Abschluss vielleicht noch kurz drauf eingegangen. Die Frage, die du dir vielleicht stellst, ist, was ist aber jetzt mit anderen Verwandten und mit mit meiner Freundin oder meinem Freund? Darf ich denn dort das Ganze vertraglich regeln, wenn ich jetzt nicht diese, also wenn es kein Ehegatte ist oder auch keine Verwandtschaft ersten Grades, wie es genannt ist? Hier muss man gucken, wo die Norm herkommt. Das ist damals 1795, BGB in Verbindung mit 1908 vor der Betreuungsrechtsreform. Und wenn man sich das dort anguckt, wird gesagt, es gibt keine analoge Anwendung des Ganzen. Aber es kann in dem Fall auch der Rechtskreis entzogen werden. Also es gibt kein per se kein Vertretungsverbot. Ja, es muss im Einzelfall geprüft werden. Damals war es der 1796. Wenn man aus dem Grundgedanken dieser Norm hergeht, sagt man, wenn der Betreute damit das einen Nachteil erleiden könnte, dadurch, dass der Vertrag abgeschlossen wird, dann muss auch dieser Rechtskreis entzogen werden, ergo ein Ergänzungsbetreuer bestellt werden. Ja, also wenn es Freund, Freundin ist, beziehungsweise weitere Verwandte, Neffen, Nichten und so weiter, dann guckt man, hat das Ganze ein Geschmäckle. Ja, so kann man es sich vielleicht im Kern dann ausmalen. Da muss man dann gucken, ob man da oder wie transparent man da ist, ob man transparent ist. Das würde ich empfehlen, dass man es einfach mitteilt und sagt, auf der, also dem Gericht mitteilt, auf der Gegenseite steht eine verwandte Person von mir. Interessenskonflikte sind aus meiner Sicht nicht zu erkennen. Und dann kann das Gericht selbst entscheiden, ob es jetzt einschreitet oder ob es nicht einschreitet. Aber es ist in dem Fall erstmal kein Verbot, dass du diesen Abschluss dann oder diesen Vertragsabschluss dann machen darfst. Das war's für diese Woche. Wer noch mehr lesen, hören, sich weiterbilden will, Campus Plus einfach anmelden auf cp.betreut.de. Gibt es alle weiteren Informationen. Und ja, ansonsten nächste Woche neuer Podcast, neue Woche. Bis dahin, tschüss.